Ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Willkommen in Perfection, Nevada. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Ich bin noch der Erste, der von hier weggehen würde.
Ach, das glaubst du ja selbst
hier
nicht.
Hier kann man noch sauber Geld verdienen.
Nun, wir planen voraus. Das heißt, wir können im Augenblick überhaupt nichts machen. So habe ich das von Earl gelernt.
Hey, Mindy, wie viele hast du?
640.
In Perfection passiert eigentlich nie etwas. Außer unter der Erde.
Die Kreaturen sind einfach noch niemals aufgetreten.
Irgendwo müssen die doch herkommen.
Ich tippe auf Außerirdische. Auf keinen Fall sind das Einheimische.
Kannst du mir erklären, wie wir es geschafft haben, einen ganzen Kombi einzugraben?
Hier ist das Tal einfach ein langes Frühstücksbuffet.
Wir schaffen es!
Super! Mann, toll!
Unterirdische Riesenwürmer.
Verdammter Kaninchenbau.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bahnhofskinos mit meiner Wenigkeit Patrick und natürlich Daniel. Hallo Daniel.
Hallo Patrick. Mir fällt kein blöder Witz ein zu den beiden Filmen, die wir heute haben.
Ich überlegte auch gerade sowas wie, ich habe mich zu dir durchgegraben oder...
Der wäre schön
darf
gewesen.
Darf ich dich anbaggern oder irgendwie sowas? Ja.
Ja, bloß nicht aus dem Kreis austreten oder so. Ich weiß auch nicht.
Ich wollte auch zitieren, aber kein Zitat passte. Nee. What a great coffin. Is it my funeral? Also, ja, das ist klänge zu düster, weil eigentlich ist das ja ein schöner Anlass. Wir sprechen über zwei Filme.
In der Tat, in der Tat. Und zwei durchaus passabel schöne Filme, wie ich sagen muss. Also ich hatte Spaß und wenig Stress. Das finde ich gut.
Ich befürchte, ich hatte wieder ein bisschen mehr Spaß als du. Ich meine, das ist jetzt keine ernst gemeinte Befürchtung, weil ich glaube, ich mochte auch den ersten The Gate schon deutlich lieber als du. Und ich.
Ja, aber ich mochte ihn. Also er war ja nicht, ich fand ihn ja nicht verkehrt, ne? Also, aber ja.
Ich habe jetzt The Gate 2 zum ersten Mal gesehen, Trespassers, das Tor zur Hölle im Deutschen. Und ich war total begeistert, muss ich sagen.
Schön, das freut mich. Das finde ich gut.
Ich erzähle auch gleich, warum ich ihn so lange vermieden habe. Und wir sprechen heute zum zweiten über Tremors oder natürlich, wie die wahren Fans sagen, im Land der Raketenwürmer.
Was ein geiler Titel ist. Total. Ich finde den ja so großartig.
Ja. Der Film der Mitte der 90er jeden Freitagabend auf RTL lief mit Kevin
Stimmt,
Bacon
ja.
und Fred Ward.
Da muss ich ihn irgendwann auch mal gesehen haben. Dennoch muss ich ja quasi jetzt schon vorausschicken, obwohl ich ihn gesehen habe und obwohl das vermutlich genau so war, wie du es gerade beschrieben hast. Ich hatte null Erinnerung.
Ja?
Wirklich. Ja, ja. Also sag mal so klar, so Bilder und Szenen und ja, aber ganz ehrlich, ich wusste trotzdem nicht ganz genau, wo in welche Richtung was geht und so. Und es ist wirklich, ich habe eigentlich nur noch so, also wie Stills mehr oder weniger im Kopf gehabt von vor allem Kevin Bacon und eben den Viechern aus dem Boden. Also ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie, keine Ahnung, die 90er irgendwie im Dauerjump verbracht habe oder so, aber auf jeden Fall ist da nicht viel übrig geblieben und von daher war das fast ein bisschen wie ein das Wiedersehen war ein bisschen wie eine Erstsichtung, wollte ich sagen.
Oh wow, tatsächlich. Also
ja,
ich echt
krass, ja.
Ich habe den jetzt auch seit langer, langer Zeit nicht gesehen. Ich habe ihn vor 10 Jahren zum letzten Mal bei Letterboxd gelockt. Also ich muss ihn zwischenzeitlich mal geguckt haben, aber ich glaube da vor 20 Jahren oder 15 Jahren gar nicht. Und ich war jetzt erstaunt darüber, wie sehr ich das alles verinnerlicht hatte. Also ich konnte fast mitsprechen, bestimmte Szenen. Wow. Ich habe den auch auf Englisch geguckt. Das irritierte mich bis zum Abspann, den auf in der Sprache zu gucken, die nicht eben meine eigene ist, weil ich habe den eben so auf Deutsch auch immer auf RTL gesehen und dann später auch auf einer Videoaufzeichnung. Also ich muss schon sagen, ich fühlte da eine enge Bindung, ohne behaupten zu können, dass es jetzt zu meinen erklärten Lieblingsfilmen gehört, aber es gehört mit Sicherheit zu den Filmen, die ich am häufigsten in meinem Leben geguckt habe. Also.
Ja. Ich verstehe das. Also ich habe auch das Gefühl, der ist präsenter, zumindest in meiner Erinnerung, nicht der Film selber, sondern einfach die Ausstrahlung dessen, als ich ihn tatsächlich jemals gesehen habe. Ja, wie gesagt, von daher. Also ich finde das ja schon spannend, wenn man halt so eine Sachen, die man eigentlich kennt, halt jetzt in meinem Fall halt wieder sieht und denkt sich, wow, ist ja was völlig Neues eigentlich irgendwie auf eine Weise. Es ist schräg.
Ja. Ich glaube, Travers im Land der Raketenwürmer ist bis heute geschlagen mit einer ab 16 Freigabe, was dann grenzwertig ist. Ich glaube, das würde man heute nicht mehr tun. Es sorgt auf jeden Fall immer dafür, dass, also mich hat es ja so an so einem Sweet Spot erwischt. Ich war als bei der erstmaligen Fernsehausstrahlung 13 oder 14, das war 92 oder 93. Und da durfte ich natürlich noch nicht das ganz böse Zeug gucken, aber natürlich hatte ich die Möglichkeit schon mal, ja, sagen wir mal, nach 22 Uhr auch noch in die Glotze zu starren. Und das war auch ein Film, bei dem meine Eltern erstaunlich wenige bis gar keine Probleme hatte, dass ich den eben guckte, obwohl es ein Film war, der noch nicht für mein Alter geeignet war. Weil es gibt ja keine wirklich explizite Gewalt, es wird nicht geflucht, es kommt kein Sex oder andere kinky Sachen drin vor. Also den kann man gucken, das ist so ein quasi erwachsener Film, den konnte ich gucken mit einem guten Gefühl. Ach, jetzt gucke ich was, was eigentlich nicht für mein Alter geeignet ist. Und meine Eltern konnten sich denken, ja, ach, was guckt er denn da? Ja, sieht ja nicht so fies aus. Und
ja.
Genau, man traf sich so in der Mitte. Das assoziiere ich, glaube ich, auch mit der Seherfahrung. Und irgendwann, ja, gewöhnte man sich so an den Film. Wir hatten den dann irgendwann, also ich habe den dann irgendwann einfach aufgezeichnet, natürlich auch in mühseliger Fitzelarbeit immer die Werbung rausgeschnitten, ne? Rechtzeitig zur Werbepause, dann Stopp gedrückt, zurückgespult, ja. Ne? Wieder an die passende Stelle gesetzt.
Wenn man das so macht,
genau, ja. Ganz wenige Tonschnitte auch nur drin gehabt, weil ich glaube, damals gab es nur ein oder zwei Werbeunterbrechungen. Und dadurch auch immer wieder geguckt, weil 90 Minuten, die snacken sich auch so weg.
Ja, korrekt. Korrekt, stimmt. Der ist leicht gutierbar, dieser Film, total, ja.
Kevin Bacon hatten wir erwähnt, glaube ich, Fred Ward, in weiteren Rollen Finn Carter, die danach keine nennenswerte Film- und Fernsehkarriere hatte, was mich so ein bisschen überrascht hat, weil sie kommt, ich weiß nicht, adäquat sympathisch rüber, möchte ich sagen, und dann guckte ich in ihre Filmografie und dachte mir, oh, das ist ja fast gar nichts. Okay.
Ja, korrekt, ja.
Michael Gross blieb der Reihe bis zum heutigen Tag treu. Mal gucken, wie lange er noch macht. Ich glaube, mittlerweile ist der siebte Teil draußen, Shrieker Island. Aber ich habe sagen lassen, die sind nicht alle so gut. Ich habe nur bis Teil 3 geguckt und dann aufgegeben.
Aber siehst du, das fand ich auch echt schräg, weil das ist mir damals gar nicht so sehr aufgefallen. Vielleicht liegt es irgendwie an der veränderten, an dem veränderten Haarwuchs im Gesicht. Aber den Vater aus Family Ties als Waffennarr zu sehen, das fand ich schon schräg.
Reba McEntire spielt seine Frau und in weiteren Rollen illustres Personal, zumindest so gesichtsbekannt wie Victor Wong und Bibi Bash, auch bekannt aus Star Trek.
Genau, und Robert Jane als nerviger Melvin, der Bruder vom jungen Beastmaster, was wir letztens hatten.
Tatsächlich?
Ja, ich habe nachgeguckt.
Oh, sehr cool, okay, wow. Ohne zu wissen, dass mit Sicherheit mal irgendwann für, weiß nicht, eine halbe Million bei Wer wird Millionär oder so gut ist. Ich nehme das jetzt mit. Oder für die komplette Million. So. Regie Ron Underwood, auch eher so jemand, der hat noch anderes gemacht, aber ist eigentlich maßgeblich für diesen Film bekannt. Produziert unter anderem von Action-Ikone Gail Ann Hurd, also auch ein guter Name. Was eigentlich darauf vermuten lässt, der Film sei groß budgetiert, aber es ist eine relativ kleine Produktion. Also 11 Millionen Dollar waren 1990 auch nicht wahnsinnig viel Geld.
Ja.
Vor allem, wenn man eben einen namhaften Star in der Hauptrolle hat, der wahrscheinlich dafür allein schon für seine Mitwirkung erstmal 2-3 Millionen einkassiert.
Du meinst Victor Wong?
Natürlich.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich meine, als Tremors rauskam, war Kevin Bacon für mich eben, und ich glaube für alle anderen ehrlicherweise auch, der Typ aus Footloose.
Natürlich, ja.
Und so richtig viel große Dinge, zumindest, also ich glaube, bis Tremors hat er auch gar nicht so richtig viele große Dinge gemacht.
Mhm.
Ja, also ich meine, er hat halt irgendwie so Gastauftritte gehabt für hier, was ich in Planes, Trains and Automobiles und hat auch nochmal mit John Hughes in hier für She's Having a Baby gespielt.
Richtig.
Ne, ich weiß gar nicht, ob das so ein riesengroßer Erfolg war. Alles andere eher eben nicht so sehr.
Nein.
Aber eben nach Tremors kam eben der ganze Kram halt Flatliners und JFK.
Oh ja, JFK, ganz wichtig.
A Few Good Men, Murder in the First, den ich auch sehr mag, Apollo 13. Das sind ja alles so Dinge, die halt irgendwie in den nächsten 5 Jahren danach kamen und eben irgendwie dafür sorgten, dass Kevin Bacon eben nicht nur einfach der Tänzer aus Footloose ist, so halt, ne? Das war ja eben vorher halt nicht so der Fall. Und ich glaube, das war, also zum einen war das eben auch gut, und natürlich auch das Alter, aber das war auch so ein bisschen der Grund, warum mich der Film zwar, sagen wir mal, marginal interessierte, Anfang der 90er, aber nicht so sehr, weil ich eben auch Footloose jetzt nicht so genial fand, zu dem Zeitpunkt zumindest. Und nur ist es aber eben auch so, jetzt habe ich mich eben unglaublich darüber gefreut, eben Kevin Bacon mal nicht als arrogantes Arschloch zu sehen. Weil auch das ist selten geworden.
Ich fühle mich vollkommen zu Recht von dir gerade korrigiert, weil du hast natürlich absolut recht. Er hatte auch Hauptrollen in der Zeit zwischen Footloose und dem hier, aber du hast ja recht, keine großen Hits, so die kamen erst danach. Ich bin zu jung, um wirklich diese Footloose-Zeit und ehrlich gesagt auch die She's Having a Baby-Zeit so richtig bewusst mitzunehmen. Hm. Ich meine, ich war damals schon geboren und ich war auch in einem Alter, in dem man Filme guckte, aber eben nicht diese Filme, das interessiert mich auch inhaltlich nicht. Und für mich war tatsächlich auch Kevin Bacon, okay, das ist eh kein Kevin Bacon-Film, das stimmt schon. Und es fühlt sich eben auch nicht so an, von daher, ich nehme auch alles zurück mit dem hier Star Power und so weiter. Er ist ein Star, ich glaube, für die Größe dieser Produktion ist er ein veritabler Star, aber es ist eben auch kein Film, in dem man geht, weil man sagt, hey cool, lass uns den neuen Kevin Bacon-Streifen angucken.
Nur hat natürlich Kevin Bacon aber auch ganz viel dafür gearbeitet, dass man das überhaupt nicht sagt, in egal welchem Film er mitspielt. Das ist halt mein, also mir geht das, weil ich sehe ihn ja wahnsinnig gerne.
Hollow Man, unser Lieblingsfilm, unser beider Lieblingsfilm.
Ich weiß, ja, aber ich meine... Geht man da rein wegen Kevin Bacon? Ich meine, ich glaube, also Kevin Bacon
für mich ist... Du hast ja recht, ja.
Für mich ist halt Kevin Bacon immer die Kirsche auf der Sahne. So. Mm. Ich freue mich, wenn er da drin auftaucht, weil ich ihn einfach wahnsinnig gerne sehe. Mm. Aber es ist halt wirklich sehr, 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 sehr selten, dass ich in einen Film gehe, ausschließlich weil Kevin Bacon drin vorkommt. Ich glaube, der einzige, an den ich mich entsinne, bei dem ich das wirklich mal getan hätte, wäre Where the Truth Lies.
Ah, okay.
Der auch tatsächlich ziemlich gut ist. Ich mag den ja gerne.
Ja.
Aber da interessierte mich das Thema, ja, so diese Dean Martin, Jerry Lewis Verschwörungstheorie mehr oder weniger. Mhm. Aber dass Kevin Bacon drin war, hat mich auch wirklich in den Kinosessel verfrachtet. Ansonsten, wie gesagt, also ich weiß, ich habe X-Men nicht gesehen wegen Kevin Bacon. So, ja. Auch wenn er toll ist.
Aber ja, du hast ja recht tatsächlich. Also es gibt so zwei, drei Streifen tatsächlich, die ich denke, unter anderem Stir of Echoes, aber den ich auch sehr mag, basierend auf einer Bradbury Short Story, glaube ich. Aber viel ist da nicht, du hast ja recht. Es gibt schon Grund dafür, warum er eben bekannt ist, hauptsächlich als Character Actor oder für seine Nebenrollen, auch in seiner Produzententätigkeit für unter anderem Wild Things, wo er eben auch eine Nebenrolle übernahm. Oh, und warum es dieses Spiel Six Degrees of Kevin Bacon gibt, weil ich glaube, er war auch immer so ein bisschen eine Zeit lang zumindest der Treppenwitz der jüngeren Hollywood-Geschichte insofern, dass man sagte, ja, der ist überall dabei, aber nirgends so richtig front and center.
Ja.
Und das hat sich, glaube ich, so ein bisschen auch überlebt, diese Haltung.
Ich glaube auch. Ich glaube, mittlerweile sieht man eher, dass er genauso, also mindestens genauso clever war in den Rollen und mit wem er sonst so gespielt hat, wie Tom Cruise seiner Zeit. Mhm. Nur, dass Cruise eben, sagen wir mal, auch immer mehr Interesse daran hatte, mehr im Vordergrund zu stehen. Mhm. Und Kevin Bacon... Ich meine, ich erzähle es ja immer wieder gerne, wenn wir über Kevin Bacon Filme sprechen. Ich war ja mal irgendwann bei einem Konzert von seiner Band. Mhm. Und er hat sich so im Hintergrund gehalten. Er stand halt nur da, hat irgendwie auf seiner Klampfe rumgezupft, während sein Bruder, der ehrlicherweise ziemlich genauso aussieht wie er, halt tatsächlich da irgendwie so den Entertainer raushängen lassen und das Publikum bespaßte. Und er war halt da. Und natürlich war 80% des Publikums da, um Kevin Bacon zu sehen. Aber er scheint eben wirklich kein großes Interesse daran zu haben, sich halt so sehr in den Vordergrund zu drängen. Was sympathisch ist, ehrlicherweise.
Ja, so auch hier. Ich würde auch eher sagen, hier ein Ensemblestück mit, klar, zwei eindeutigen Hauptrollen, aber auch die treten zeitweilig gerne mal etwas zurück, um anderen Leuten nicht die Show zu stehlen. Die Inhaltsangabe geschrieben zu Im Land der Raketenwürmer hat Jan Hache bei der OFDB und Jan schreibt, in einem winzigen Wüstenstädtchen und dessen Umgebung werden die Menschen von einer unter der Erde lauernden Gefahr bedroht. Urzeitliche Riesenwürmer, die sich doch dazu blitzschnell durch die Erde wühlen und jegliche Vibrationen wahrnehmen können. Für die Menschen bedeutet das, dass sie nirgends mehr sicher sind und dass sie stets Gefahr laufen, von einem der Dinger unter die Erde gezogen zu werden und dort einen unschönen Tod zu sterben. Auch sehr schön, ja. Eine Handvoll Bewohner des gottverlassenen Ortes setzt sich jedoch zur Wehr und kämpft ums nackte Überleben. Der Film war, glaube ich, so ein mittelgroßer Erfolg im Kino und ein riesiger Erfolg im Kabelfernsehen, auf Home Video und natürlich bei RTL Plus.
Natürlich.
Wobei ich gar nicht mehr so sicher bin, ob das so RTL Plus hieß damals.
Ich bin mir auch nicht so einig, aber vielleicht war es auch Tele 5?
Hm. Ich habe den auf RTL gesehen, definitiv.
Ah, okay.
Da wurde verwertet.
Korrekt, ich meine, denk mal daran, dass was ich Tele 5 hat und wie die letzten paar Folgen von Twin Peaks damals abgespielt, weil RTL nicht mehr wollte. Die hingen halt irgendwie alle zusammen. ja, stimmt, also gerade an dem Videokassettencover kam man ja nicht vorbei. Und trotzdem habe ich ihn nie ausgeliehen, sondern dann auch irgendwann im Fernsehen gesehen. Und ich glaube, damals wie heute für gut und unterhaltsam bewertet. Hm. Aber ich meine, wäre ich ein Riesenfan geworden, würde ich eben nicht mich zu solchen Aussagen hinreißen lassen wie, ja mal gesehen und ist jetzt quasi wie eine Erstsichtung. Also das scheint ja eben bei mir nicht so eine dauerhafte Hinterlassenschaft irgendwie, ach keine Ahnung, ich krieg den Satz nicht zu Ende.
Das ist okay, das passiert mir auch immer häufiger. Das ist das Alter.
Das ist das Alter.
Das Alter ist übrigens, zeigt sich auch übrigens darin, dass ich gerade festgestellt habe vor so einer Minute, ach, wir wollten ja eigentlich mit Gay 2 anfangen.
Aber jetzt sind wir aber bei Tremors, passt, die sind so beide von 1990, ist völlig in Ordnung.
Beide Monsterchen aus dem Boden, wobei ich mir ehrlich gesagt bei Gay 2 da so ein bisschen mehr erhofft habe.
Ja.
Aber dazu dann gleich mehr. Mhm. Ich finde, der Cast ist toll, der Film macht einfach Spaß. Ich finde ehrlich gesagt, ich hätte befürchtet, der Film könnte jetzt beim Wiedersehen und auch kritisch draufblicken ein bisschen blutleer sein, weil ich eben wusste um seine PG-13 Origins, also das ist auch wirklich ein Publikum, ein Film ist zumindest in den USA, der für ein, möchte ich sagen, Familienpublikum, aber ein jüngeres Publikum konzipiert ist. Und ich habe gesagt, ich muss sagen, ich habe das jetzt auch nicht vermisst wiederum. Ich habe mir hier und da gedacht, naja, ich meine, so ein bisschen heftigere Gewaltspitze wird dem Film da vielleicht gut tun, insofern, dass es einfach mehr Spannung, mehr Dramatik erzeugt. Aber ich fand den eigentlich rund. Es gibt genug Wurmsplatter dafür, Graboidensplatter. Und der Cast ist halt ursympathisch, das ist halt ein riesen Pluspunkt. Und klar, die Frage hat das immer so begleitet, meine Gedanken, die ich hier gemacht habe, was kann man eigentlich über den Film jetzt wahnsinnig wichtiges, relevantes gehaltvolles sagen. Aber ich hatte Spaß, das kann ich schon mal sagen.
Ich finde ja, das ist manchmal auch mehr als genug. Ich glaube, das Gehaltvollste, was ich sagen kann, ist, dass ich mich unglaublich gefreut habe. Nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich jetzt, aber es ist eben wirklich so, als hätte ich den Film nie gesehen. Von daher tue ich jetzt einfach mal so, als hätte ich ihn nie gesehen, weil ansonsten meine Aussagen echt bekloppt wirken, glaube ich. Aber ich habe mich halt einfach gefreut zu sehen, dass auch 1990 die Möglichkeit besteht, einen ganz klassischen 50er-Jahre-B-Movie zu machen, der sich seiner Herkunft sehr bewusst ist, seines Genres sicher ist und eben es schafft, die klassischen Versatzstücke aus genau solchen Filmen aber mit einem gewissen neuen Leben zu füllen. Und das fand ich halt echt klasse, wenn ich da an sowas denke wie It Came From Out of Space, was wir ja auch mal gemacht haben. Ich finde ja, ich habe ja sowieso so ein Softspot für Filme dieser Art. Tarantula und Formicula und wie sie alle heißen. Ich mochte auch immer dieses Computerspiel, was etwa zur gleichen Zeit rauskam. It Came From the Desert. Wo man ja auch irgendwie gegen irgendwie Riesenameisen kämpfen muss und so. Ich mag solche Sachen. Und dass sie hier halt im Prinzip wirklich diese Dynamiken, diese Kleinstadt-Charaktere halt bringen, die bei dem man eben auch wenig Informationen braucht, um sie eben einzuschätzen, ohne dass sie auch gleich, sagen wir mal, einfach wie Abziehbilder wirken. Und sie dann aber eben auch so agieren zu lassen, wie man es eben auch einfach sehen möchte in so einem Genre, nur um dann eben auch so ein paar Sachen auf den Kopf zu stellen. Ne? Also zum Beispiel, es ist halt nicht der bebrillte Wissenschaftler aus der großen Stadt, der mit seinem gewaltigen Buchwissen dann irgendwie es schafft hat, das Monster zu besiegen. Dann hier sind es halt die beiden Handlanger, wie sagt man das denn? Handyman, sagen sie im Englischen. Gelegenheitsarbeiter.
Ja, richtig. Die machen eben alles, was so anfällt. So. Und wenn sie sich beruflich weiterentwickeln, dann sagen sie im Sickergruben aus.
Richtig, genau. Die eben auch nicht die allercleversten sind.
Nein.
Und aber eben grundsympathisch, während aber trotzdem aber ja diese Wissenschaftlerfigur drin ist, eben aber diesmal von einer Frau gespielt, die eben auch durchaus so ein paar Sachen sagen darf, die eben dazu führt, dass sie eben die Würmer halt dann besiegen könnte. Ich mag das alles. Ich finde das alles echt cool, dass eben bestimmte Figuren einfach komplett überfordert sind, obwohl sie eigentlich von ihrer Positionierung her vielleicht irgendwelche Informationen liefern könnten, wie zum Beispiel der Arzt. Oder das, also ich habe mich halt sehr gefreut über Michael Gross, der sagen wir mal, auch so aufgebaut wird wie halt auch so typisches Kanonenfutter im wahrsten Sinne des Wortes, aber eben tatsächlich bis zum Ende durchhalten darf und eben sogar einen Punkt hat, ehrlicherweise. Ja, der sogar funktioniert. Also ich finde, das ist eine, wirklich sympathische Cast, die alle sehr, sehr da bemüht sind, eben dieses 50er Jahre Drive-in-Kino-Erlebnis in die 90er zu bringen. Ich finde das cool.
Ich finde das auch cool. Ich habe mich gerade gefragt, ich habe jetzt die Sequels nach Teil 3 auch nicht mal gesehen, ob sie irgendwann Bird Gamma umbringen oder das vielleicht sogar tun in dem neuesten Teil, Shrieker Island, der 2022 wohl rauskam, den ich auch nicht geguckt habe, sowas wie irgendwie Bird's Last Stand oder sowas machen, weil er ist ja mittlerweile schon ein bisschen lang im Zahn und ich mag seine Figur hier, aber ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, ihn über 7 Teile in der Hauptrolle und als Star einer Fernsehserie zu ertragen. Weil er ist für mich auch so, auch wie du es jetzt schon so zu ansatzweise beschrieben hast, eine richtig gute Nebenfigur, die man erstmal als obligatorisches Kanonenfutter wahrnimmt. So jemand, der wahrscheinlich sich irgendwann so in der, nicht ganz zu Anfangs, aber vielleicht in der zweiten Filmhälfte dann verabschiedet mit einem guten Abgang. Aber es ist cool, ihn hier auch bis zum Ende zu begleiten. Und überhaupt, muss ich sagen, hat der Film da, das ist auch ein großes Plus, eine gewisse Unvorhersehbarkeit bei den Figuren, die er eben überleben lässt und welche nicht. Da waren eben durchaus 2-3 Leute dabei, von denen ich dachte, naja, die sind auf jeden Fall dran. Also der Film ist sicher auch nicht zu schade, gleich am Anfang da so einen netten Gärtner umzubringen mit seinen Schäfchen oder Ziegen oder was hat er da. Und den alten Mann, der eben auf den Hochspannungsmaster klettert sich vor den Graboiden zu retten und dort dann eben verhungert oder verdurstet. Also ganz, ganz schrecklich. Und ich denke, der Film, also der spaßt nicht rum. Auch der Tod dieser beiden Straßenarbeiter ist ja relativ heftig. Ich glaube, es ist im Rahmen dessen, was man in einer Horror-Action, wie auch immer, Comedy mit einer ab 13 USA Altersfreigabe zeigen kann, was da so geht. Also dazu ist man ja schon relativ furchtlos, so in der Darstellung, wie die sterben eben. Das ist schon unangenehm, wenn da Menschen im Boden eingesogen werden. Aber der spaßt eben nicht rum. Und das nimmt mir natürlich als Zuschauer gewisserweise die Sicherheit zu wissen, wer denn als nächstes dann dran glauben muss. Also ich habe ehrlich gesagt, ich meine mich auch noch daran zu erinnern zu können, dass ich bei Kevin Bacon habe ich es nicht erwartet, aber damit gerechnet zu haben, dass eventuell auch Fred Ward, also hier als Earl, ins Gras beißt früher oder später. Weil so als, als ältere Autoritätsfigur so ein bisschen auch der Protégé von, nee, andersrum.
Das ist auch interessant, ne, dass ich jetzt, ich habe nach einer Weile mal irgendwann nachgeguckt, der war zu dem Zeitpunkt auch schon knapp an der 50. Ne?
Ja, so wie wir.
Ja, so wie wir, ja. Man sieht auch ein bisschen grau im Bart, aber
so
er
wie bei
ist,
mir, ja.
Aber ich finde, er wirkt nicht so alt. Ich meine, Kevin Bacon hat eben auch das Glück, dass er auch immer jünger aussieht, als er tatsächlich ist, weil er war ja auch schon über 30 zu dem Zeitpunkt. Aber man nimmt ihm halt so den Schulabbrecher halt irgendwie auch nochmal so.
Den Schulerbrecher so oder Abbrecher?
Ich glaube beides. Ja. Genau. Nee, es ist schon richtig. Aber der Film, ich meine, das ist aber das Coole daran, dass es ihm gelingt, die Genres so zu vermischen, ohne dass es unangenehm wirkt. Mhm. Weil die Art und Weise, wie halt unsere beiden Hauptfiguren, ich glaube schon, dass man sie so nennen kann, eingeführt werden, könnten sie eben auch, sagen wir mal, also ich meine, wenn unsere Hauptfiguren auch gleichzeitig Comic Relief sind, dann ist das häufig kein gutes Zeichen.
Ja, ja.
Aber es gelingt ihnen halt trotzdem, die Brisanz der Situation den flotten Sprüchen halt anzupassen. Mhm. Und so dass eben man, also mir ging es halt so, ich konnte halt wirklich zwischendurch auch echt auch mal herzlich lachen. Mhm. Ja, und oder mich einfach auch nur freuen über die Dummheiten, die beiden da so treiben. aber in der nächsten Szene, wenn dann, weiß ich eben, keine Ahnung, der Arzt und seine Frau da irgendwie unterm Sternzelt auf einmal irgendwie dem Generator hinterhergezogen werden und so, das ist schon unangenehm. Also vor allem, also bei ihm geht's ja sehr schnell, auch wenn es dramatisch ist, aber sie im Auto, das ist schon echt unangenehm.
Ich glaube auch, es ist eine Kunst, Horror und Comedy auf eine finde ich, erträgliche Weise zu vermischen. Ich finde, ehrlich gesagt, das ist eine der schwierigsten so Genre-Hybriden, die es gibt. Und mir fallen vielleicht jetzt so ad hoc 8 bis 10 Filme ein, von denen ich sage, ja, die kriegen das wirklich gut hin.
Ja.
Und ich glaube, über 8 dieser 10 Filme haben wir auch schon gesprochen. Mhm. Sowas wie Braindead oder Return of the Living Dead. Aber
ja.
Vielleicht noch ein paar Stuart Gordon und Brian Usener Streifen wie Society. Mhm. Aber es ist wirklich, wirklich schwer, weil du natürlich immer Gefahr läufst, dass das eine überwiegt in einer Art und Weise, die das andere komplett auszumerzen droht. Ja, also Horror, ja, ja. Grusel, Spannung, Terror kann nicht funktionieren, wenn dann eben ein blöder Spruch dazwischen grätscht und irgendeine Figur etwas sagt, was sich komplett aus der Stimmung einfach rausreißt.
Korrekt, ja.
Und genauso kann eben auch eben Comedy nicht lustig sein, in dem Moment, in dem du etwas so Abscheuliches, Gewalttätiges, Grauenerregendes siehst,
ja.
bei dem du sagst, ich mag jetzt aber eigentlich ehrlich gesagt gar nicht mehr lachen, wenn da irgendwelche Leute gefressen werden. Mhm. Und das kriegt, glaube ich, einfach auch nicht, das sollte man nicht unterschätzen, wie schwierig das ist, weil ich denke, es kriegen viele nicht hin. Ich habe schon mittlerweile so viele Horror-Comedies, selbsternannte, gesehen, in denen eben wirklich schlimme Dinge passieren, von denen ich denke, nee, das geht nicht, ihr könnt nicht die schlimmsten Tabus brechen und ja. irgendwie ein kleines, niedliches Hündlein zerkaut werden, zerkauen und von einem gefressigen Monster und einem blutigen Kadaver ausspucken lassen, nur um das Ganze kulminieren zu lassen in irgendeinem blöden Spruch von unserem Hauptdarsteller, der dann sagt, na, der Hund hat zum letzten Mal gebellt oder irgendwie sowas.
Ja, 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 ja.
Das funktioniert einfach nicht. Also das ist schwierig und ich finde, Tremors gelingt das wirklich
ja.
unglaublich gut. Also, das hat mich niemals rausgerissen, auch weil der Humor so organisch sich anfühlt, weil eben, wie du es auch gerade schon benannt hast, die Figuren, vor allem eben unsere beiden Protagonisten, Kevin Bacon, Fred Ward, Valentine und Earl, nicht die hellsten sind.
Ja.
Also wenn die einfach Quatsch reden, Stuss reden, einfach überfordert sind auch mit der Situation und irgendwie anfangen wild rumzugestikulieren und blöde, eher verzweifelt klingende Sprüche zu machen, dann fühlt sich das sehr, sehr natürlich und nachvollziehbar an.
Ja.
Hat mir echt auch gut
genau.
gefallen.
Genau. Und die meisten anderen der Figuren schlagen halt in die eine ähnliche Kerbe.
Ja,
ne? Also ja, ich sagte ja gerade hier, weiß ich, Melvin, der junge Mann da, der schrammte schon so leicht am Gott, geht der mir auf den Keks.
Ja.
Aber das soll er ja auch und das kommentieren ja auch die anderen Figuren und er ist ja, glaube ich, vor allem in allererster Linie dazu da, um halt dieses Boy Cried Wolf Ding halt reinzubringen, weil er sich mehrfach halt über die Würmer halt lustig macht und wenn er dann wirklich angegriffen wird, glauben sie ihm nicht mehr.
Ich liebe auch Victor Wong
genau.
als Walter.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich meine, Victor Wong habe ich sowieso super. Gerne gesehen. Er ist immer noch das Beste im goldenen Kind von Eddie Murphy, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ja.
Um den werden wir auch nicht ewig rumkommen, befürchte
ich. Ich vermute nämlich auch, ehrlicherweise. Seufzt, aber genau. Und aber er ist toll. Also, er ist aber auch, ich meine, er ist so eine putzige Type, ja, wie er versucht, da irgendwie permanent irgendwie Geld zu machen. Ich meine, von wem eigentlich überhaupt? Wir sehen irgendwie 6 Leute, die da in diesen 3 Bretterbuden wohnen, plus einen Trailer.
Gut, aber, stimmt, du hast recht, die Frage habe ich mir nie gestellt. Stimmt.
Aber es ist trotzdem echt putzig und dass er dann eben in seinem eigenen Laden durch seine elendig klappernde, was ist das, Eismaschine oder so, dann halt einen von den Würmern da anlockt und dann eben da so reingezogen, das tut einem leid.
Er stirbt
leid.
Schon
das ist
einen halt, der schlimmsten Tode in diesem Film, muss man sagen, ja.
Ja, ja, aber er ist eben, also nicht, und nicht nur, weil man eben auch sein Gesicht aus 1000 Filmen kennt, jener Tage, ist es halt, auch einfach seiner Figur und der Figurenzeichnung geschuldet, dass es halt echt wehtut,
ja,
wenn
er
dann abtritt.
Ich mag ihn auch. Er wird jetzt auch nicht eben sympathisch gezeichnet, aber auch er wiederum ist nachvollziehbar.
Nee, überhaupt
glaube ich, keine der Figuren sich so richtig beim Publikum anbietet. Das war zumindest mein Gefühl. Also keine der Figuren ist so gezeichnet, dass man sagt, ach ja, der gönne ich es jetzt so richtig. Also weder den Tod noch das Überleben. Die wirken eben alle sehr, sehr nahbar, sehr nachvollziehbar. Ich habe ganz ehrlich gesagt in meinem Alltag wenig mit solchen Typen zu tun, die da irgendwo in der Wüste rumlaufen, der amerikanischen und Leben führen, die eben nicht meines sind, also oder ganz weit weg von meinem. Aber ich kann die alle komplett verstehen. Also da ist man sich eben selbst der Nächste, da muss man auch sehen, wo man bleibt, dass man eben auch überfordert mit solchen Dingen wie eben den Graboiden, die ja auch nie erklärt werden, muss man fairerweise sagen. Also das ist auch komplett nachvollziehbar und das ist eben auch ein maßgeblicher Unterschied zwischen zu den genannten, von dir genannten Creature Features eben aus den 50ern, dass hier niemals gesagt wird, woher die kommen und dadurch eben, das ist eben auch wiederum für mich ein Riesenplus, der eben sehr vertraut ist mit dieser Art von formelhafter Erzählung, dass dieser ganze Abschnitt, so von wegen, jetzt muss erstmal der Asteroid auf den Boden knallen, dann kommen die Wissenschaftler, dann kommt das Militär, dann noch irgendwelche ja. Regierungsbeamte, die sagen, alles absperren und so weiter. Und dann kommt der Horror so schleichend und ab Minute Schlag mich tot 50 geht's dann erst so richtig los. Nee, der Film hier fängt einfach an mit, okay, die Grabouillen sind bereits da. Warum? Keine Ahnung. Die fressen jetzt alle auf. Ja, genau.
Deal with it. Genau.
Fand ich ganz super.
Ja, absolut. Ich finde, auch das macht der, das Drehbuch ist erstaunlich clever. Also eigentlich zu clever für einen Film dieser Art. Also, oder es müsste nicht so clever sein. Aber was sie sich eben ausdenken, um eben diese kleine Gemeinde da halt
Nevada
halt halt abzuschneiden von der Umwelt ist auch alles sehr nachvollziehbar und auch alles ziemlich sagen wir, es ist klein, ne, nie riesengroß, aber es ist so präsentiert, dass ich sage, ja, okay, na klar, da ist halt die einzige Zufahrtsstraße ist jetzt halt von den Steinen da halt gesperrt und ist ein Problem. Kommen sie halt nicht dran vorbei, müssen jetzt eben, wenn sie wollen, müssen sie halt übers Feld joggeln mit dem Cat da, mit dem Bulldozer und so. Und das heißt also, das wird halt wirklich einmal ganz kurz im Prinzip festgelegt, ohne da einen großen Aufwand zu machen, aber es reicht halt völlig aus, um die Prämisse halt klar zu machen, warum eben zum Beispiel nicht die Nationalgarde kommen kann.
Das ist richtig. Die hätte auch nur gestört tatsächlich. Und es gibt ja auch so genug Futter für die Grabouillen. Ich glaube, es gibt bestimmt schon, also um die, der Film wirkt so, in meiner Erinnerung wirkt er immer so spärlich besetzt, wie auch immer, von Menschen, aber jetzt so beim Wiedersehen fiel mir auf, da gibt es ja doch relativ viele Menschen. Also ich meine, allein nur um zu etablieren, wie gefährlich die sind, müssen erstmal 6, 7, 8 Leute sterben. Dieses Paar da mit dem Pickup und der Gärtner mit den Ziegen und die Straßenarbeiter und hier der Mann auf dem
Strommast. Und dann noch ein paar andere Straßenarbeiter, die eben tatsächlich mal diese Steine, die ich gerade erwähnte, wegräumen sollen. Das kriegt man zwar gar nicht mit, man sieht halt nur ein paar blutige Helme und so. Ich muss sowieso sagen, ich finde ja die Effekte echt hübsch. Das ist ja, da schlabbert es ja überall und es ist adäquat.
Ich mag die Tatsache, dass sie wirklich diese Dinger in annähernd in Lebensgröße auch gebaut haben, offensichtlich für viele Effektsequenzen. Also wenn die da durch diese Betonmauer durchstoßen, also halb aus der Wand hängen, da haben die offenbar in wirklich relativ groß skaliert einfach diese Würmer gebaut. Und ansonsten sind sie eben relativ gut darin, auch zu kaschieren, dass es eben nicht wirklich da Würmer gibt, die sich durch den Boden fressen und man eben nicht die Möglichkeit hat, auf CGI zuzugreifen. 1990 war das eben nicht so möglich.
Ja.
Es fühlt sich alles sehr wahr und wahrhaftig an. Also auch wiederum sehr, sehr nachvollziehbar. Ich habe ganz wenige Momente gehabt, in denen ich habe diese sprichwörtliche Suspension of Disbelief bemühen musste und mir denken musste, ja, das ist jetzt nicht so richtig überzeugend, aber ich glaube es euch einfach mal. Also das auch 35 Jahre später sieht das doch echt richtig gut aus, muss ich sagen.
Ja, toll. Ja, also gut, ab und an sieht man halt dann, glaube ich, schon, dass sie halt einfach irgendwelche Decken auf den Boden gelegt haben mit ein bisschen Sand drüber und dann haben sie halt richtig, die Decken gewedelt. Ja. Ist aber nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm, weil ich glaube, der Terror, der von diesen Viechern ausgeht, der reicht halt auch aus, um mich zu überzeugen. Und nochmal gesagt, ich meine, die Effekte von eben Tarantula waren auch jetzt dauerhaft überzeugend, ne? Also, aber die Vorstellung alleine ist halt schrecklich. Das Einzige, was mir halt doch ab und an mal so durch den Kopf gegangen ist, und das soll gar kein großer Kritikpunkt sein, ich finde, das ist völlig legitim, auch so als Hommage oder so, oder sich halt im Genre zu bedienen. Ich fand halt, dass, sagen wir mal, die Mechanik der Würmer oder also einfach wie die funktionieren innerhalb des Gefüges des Films, das war mir halt alles ein bisschen zu sehr Dune. Also keine Ahnung, wenige Jahre nach Lynches Film und eben basierend auf dem Bekanntheitsgrad des Buches, dann zu sagen irgendwie, oh mein Gott, sie können nicht sehen, sie reagieren auf Geräusche. Denke ich mir, die Plumpser, die kennen wir. Also warum ist das jetzt ein Riesending?
Ich weiß nicht, ob Dune, also auf jeden Fall die Romanreihe von James Herbert auf jeden Fall,
Frank.
Aber ob Dune als Frank Herbert, Entschuldigung, James Herbert war jemand anders, der hat auch Romane geschrieben, aber nicht diese, ja, genau, Frank Herbert, Entschuldigung. Aber ich weiß nicht, ob David Lynch's Dune zu dem Zeitpunkt schon so rehabilitiert oder angesehen war, dass man gesagt hat, okay, wir orientieren uns daran. Für mich fühlt sich das hier eher an wie so eine, genau, Creature-Feature-Variante, also basierend auf den Stoffen so aus den 50er Jahren.
Das sowieso, ja.
Post-War-Cinema und natürlich Jaws, ganz eindeutig. Inklusive hier so POV, also Point of View, Kameraeinstellungen der Graboiden. Das hat mich als Jugendlicher tatsächlich immer so ein bisschen gestört, weil ich dachte, warum zeigen die uns diese Perspektive Augen, ja. kurz über dem Boden, weil die sind doch im Boden. Also, und es, ganz zu Beginn fällt es mir vor allem immer, er hat mich früher immer gestört, als Rhonda da panisch, also Finn Carter, in ihren Pickup springt und vor dem Wurm flieht, weil ich denke, die Kamera suggeriert, sie sehe den und würde quasi vor dem fliehen und der würde nach ihr schnappen, aber das tut er ja gar nicht, das ist nur allein die Kamera, also was macht die Kamera da? Die ist mir in solchen Momenten immer ein bisschen zu präsent. Das kann ich jetzt heute ein bisschen besser als Erwachsener formulieren, warum mich das stört. Mhm. Aber ich denke immer noch, ich weiß nicht, ob das so konzeptionell so ein guter Griff war, das so, wie ich finde, ein bisschen zu überstrapazieren, diesen Point of View der Würmer.
Ich glaube,
der ja kein solcher ist.
Richtig, alleine deswegen, weil sie ja keine Augen haben. Mhm. Aber ich, also sagen wir mal so, ich glaube dann, wenn man eben auch sieht, wie eben die Erde halt sich nach oben wölbt und vielleicht so ein paar Risse noch erscheinen und so, dann kann ich diese Kamerafahrten noch ein kleines bisschen mehr nachvollziehen, aber das ist ja auch nicht jedes Mal gegeben. Was ich tatsächlich ganz cool fand, waren ab und an so die Bilder, wenn man eben sieht, wie die unter der Erde halt oder in die Erde einbricht. Ja, cool.
Das ist schon toll.
Ja, genau. Also es ist effekttechnisch sehr, sehr gut. Auch sowieso, auch der ist unglaublich spannend, ja, wenn die dann eben in die Häuser reinrennen und du siehst halt, dass die schon klappern, wenn du nur die Tür zumachst.
Ja.
Dann eben Klassiker, eben die Bodenplatten auf dem Bürgersteig, wenn man so möchte, die dann einzeln hochfliegen, weil das Viech sich da drunter durchgräbt.
Ja, oder diese Bretter der Veranda.
Bretterveranda, das wäre schöner gewesen zu sagen, du hast recht. Genau.
Willst du es doch mal sagen?
Nein, ist das okay.
Okay.
Aber wenn sie dann eben auf die Dächer fliehen und so, es ist halt wirklich spannend. weil es wirkt wirklich wie die einzige Möglichkeit, die sie haben, und selbst die ist schlecht.
Ja, absolut, tatsächlich. Dass sie eben so ausgeliefert sind, geografisch wie auch eben durch die Umstände, in denen sie leben, da hausen, also in diesen Wellblechhütten und irgendwie einigermaßen irgendwie mehr schlecht als recht zusammengezimmerten Bauwerken, das ist natürlich, trägt auch nochmal zur Spannung bei.
Ja.
Ich war dann immer, also damals schon immer relativ dankbar dafür, dass sie irgendwann auf diesem Steinhaufen dann landeten, weil ich dachte, okay, hier sind sie wenigstens sicher, als auf diesem blöden Store von Walter, auf dem sie dann landen zuerst und
korrekt,
dann eben auch der ganze Boden dann so wabert, dann irgendwann zusammenbricht und dann auch diese Regale, diese großen IKEA-Wandregale, Raumtrenner, die dann natürlich auch irgendwann alle umfallen müssen, wie Dominosteine.
Natürlich.
Das ist alles so, schon so dafür konstruiert, um größtmöglichen Schaden zu verursachen und möglichst wenig Sicherheit. Also sehr, sehr smart gelöst hier von den Set-Design-Menschen.
Ja, ich meine, wenn man so echte Aufnahmen von Erdbeben und sowas sieht, gerade in Amerika, dann scheint das ja nicht so unbedingt, sagen wir mal, nur der Konstruktionsweise des Films geschuldet zu sein. Das ist man baut da ja wirklich sehr gerne mit Holz und eben gar nicht so für die Ewigkeit. Was mich ja auch immer wundert, ne? Also gerade jetzt auch gerade im Zuge der Feuer da in L.A. vor ein paar Wochen. Ich meine, eine ihrer Lieblingsgeschichten, gerade in Hollywood, ist ja die drei kleinen Schweinchen. Man fragt sich so ein kleines bisschen, warum sie nichts draus gelernt haben und aus Stein bauen. Aber na gut. Anyway, es ist Side-Tangent. Ja. Es ist wirklich, wirklich spannend. Ich finde es auch ziemlich cool, dass sie eben nicht, ein einziges Mal erwähnen sie, dass das sind dann auch noch hier Val und Earl, die sich darüber Gedanken machen, dass das wohl der Grund sei, warum eben der alte Mann da auf dem Strommast verdurstet. Aber dass sie das eben größtenteils halt unerwähnt lassen, aber eben im Hinterkopf des Zuschauers trotzdem weiterläuft, wenn sie da eben auf den Steinen sitzen.
Ja.
Und dass man denkt irgendwie, ja, okay, jetzt seid ihr sicher, aber euch geht's genauso wie dem unbenannten oder, sagen wir mal, wenig gesehenen Charakter am Anfang des Films. ich sag's nochmal, das Drehbuch hätte gar nicht so clever sein müssen, aber es ist es und ich bin sehr dankbar dafür.
Stimmt, der wird benannt und ich habe mir auch diesmal vorgenommen, euch den Namen zu merken. Die werden alle benannt. Ich habe mir beim Gärtner notiert, der heißt Fred, einfach nur um dem, ne, ein bisschen Respekt zu zollen, dass eben auch so kleine Figuren mit Mini-Auftritten von 30 Sekunden auch einen Namen haben.
Ja.
Aber natürlich bei dem Mann auf dem Strommast habe ich es auch vergessen. Ja.
Ja,
ja. Ja, sehr gut tatsächlich, ja. Ich glaube, dafür fehlt dem Film ein bisschen die Zeit. Ist er auch zu atemlos, ehrlich gesagt, um das so wirklich einsickern zu lassen, das, was du gerade erwähnt hast. Hm. Ich finde super wichtig, dass sie es eben erwähnen und dass du sie auch eben gerade nochmal zur Sprache gebracht hast. Aber ich glaube, Ron Underwood und seine Autoren sind eben auch nicht so wirklich daran interessiert, so echte Suspense zu kreieren. Also wirklich so nägelbeißende Spannung. Die habe ich damals wie heute eigentlich nicht gefühlt. Ich fühle so ein gewisses Maß an Terror und,
ja,
und Drang und Vorwärtsbewegung. Also das Vorwärtsmomentum des Films ist extrem. Die,
ja,
die bleiben ja niemals stehen, auch wenn der Drehort weitgehend statisch ist oder,
ja,
oder in einer Situation verortet, in einer Umgebung verortet in der zweiten Filmhälfte. Mhm. Aber es geht eben immer voran, 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 voran.
Ja.
Und es bleibt wenig Zeit, glaube ich, um also wirklich so in sich gekehrte Momente zu haben, in denen man sagt, okay, wow, jetzt lass uns mal überlegen, was das eigentlich für uns hier bedeutet.
Ja.
Da fiel eben auch für mich dieser Moment rein, in dem eben, ja, ich weiß nicht, ob es Val oder Earl war, erwähnt so, meine Güte, eventuell müssen wir jetzt hier verdursten auf diesem Felsen. Wie lange kann ein Mensch überleben?
Ja.
Ach, egal. Und weiter im Text.
Mhm, korrekt. Aber selbst das ist halt, selbst das funktioniert halt recht gut, wenn eben die, also wenn der Film mal innehält, ist auch das nicht komplett umsonst, ne, weil sie dann eben genau solche Dinge halt dann reinbringen. Aber er hält halt selten inne. Und ich finde das eben, also, das mit dem Terror, das schreibe ich sofort, nägelbeißend, naja, doch. Also ich finde zum Beispiel wirklich diese ganze Szene, wenn sie eben auf dem Dach sind und versuchen übers CB-Radio da mit Bird in seinem Fallout Bunker dazu zu reden. Das ist schon spannend. Ne? Also,
ja, weil,
aber wie gesagt, das mag auch wirklich an der Figurenkonstellation einfach liegen, dass man halt denkt, der steht da mit seiner, also der Waffennarr steht mit seiner Waffennarrin in diesem Atomschutzbunker, die Wand halt geschmückt mit einem Arsenal, mit dem du, weiß ich, keine Ahnung, Nicaragua überfallen könntest. Mhm. Und die Viecher kommen halt durch die Wand gleich. Du bist dir hundertprozentig sicher, na, die werden es nicht schaffen, obwohl sie vermutlich diejenigen wären, die am ehesten vorbereitet wären auf genau so etwas.
Mhm.
Während die eben, die, sagen wir, die Trottel einigermaßen sicher sind und ihnen versuchen auch noch die Information zu geben, die aber eben, also die der Waffennarr aber komplett in den Wind schlägt. Das ist schon spannend.
Ja, okay. Also, ich höre dich, aber ich habe es nicht wirklich gefühlt, ehrlich gesagt. Also tatsächlich, dafür ist mir der Film zu wenig investiert und dafür vielleicht auch ein bisschen zu wenig explizit, vielleicht auch nicht, in das Grauen, das eben so bestimmte Konzepte dieser Film auch aufwirft, in mir auslösen könnten, wenn es denn die Filmschaffenden wollten, zum Beispiel. Also ich meine, man könnte natürlich, es gibt einen Moment, in der eben diese Figur namens Nestor in diesen Traktorreifen da eingesogen wird. Genau, der versucht sich da zu retten, alle schreien nein, 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 was ist denn los, Leute? Und dann schwupp ist er weg.
Mhm.
Und das hätte man, glaube ich, auch nochmal, das hätte man ganz anders spielen können, um mir wirklich ein unangenehmes Gefühl dabei zu geben. So ist das eben shit. Jetzt hat sie ihn auch erwischt und weiter im Text. Aber die Vorstellung ist so unangenehm.
Ist sie, ja.
Bei lebendigem Leibe natürlich quasi da eingesogen zu werden. Mhm. Ich finde, in solchen Momenten hätte eben der Film dann auch noch so ein bisschen mehr da aus seinem Konzept Grabuinen verschlucken Menschen lebendigen Leibes, reißen die quasi aus ihrem Leben in die Erde und die werden dann dort verdaut. Wobei ich mich auch immer frage, wo werden die eigentlich verdaut? Weil so groß sind dann eben die Grabuinen doch nicht. Aber gut,
vielleicht machen
egal.
Vielleicht machen die das auch ein bisschen wie Schlangen oder sowas. Durch Muskelkontraktion irgendwie zerquetscht und der Rest wird ausgespuckt oder so.
Stimmt, oder genau wie diese armen Opfer da auch in, wo haben wir letztens gesprochen, Beastmaster da, die dann eben von diesen Riesenfledermäusen da umgarnt werden.
Ja,
dann
Schlabber.
Das geht ganz schnell. Aber ich finde, da hätte der Film noch mehr machen können. Ich finde es aber auch, ehrlich gesagt, um das gleich so meinen eigenen Kritikpunkt wegzuwischen, auch eine vollkommen legitime Entscheidung zu sagen, nee, wir wollen ja keinen Ekelhorror machen oder Leute wirklich schockieren. Wir lassen das jetzt einfach mal.
Ja, also ich meine, ich finde diese, also die Tatsache, dass er da eben doch ein erwachsener Mensch durch ein relativ kleines Loch da praktisch reingeschluppt wird, unangenehm tatsächlich. Ich denke da ja gerne mal an diese diese Szene aus der ersten Fernseh-It-Verfilmung. Mhm. Nach Stephen King, wo eben der eine auch so quasi in der Mitte durchgeklappt wird und durch ein Abwasserrohr gezogen.
Ja.
Auch eine sehr unangenehme Moment und vor allem total langsam. Das fand ich halt das so schlimm damals eben, dass der halt irgendwie so wirklich so ganz langsam da so durch.
Und du siehst, wie ich gerade Gänsehaut tatsächlich nur bei dem Gedanken an die Szene, die
genau,
ist furchtbar.
Genau, und sagen wir mal, das haben sie sich halt hier gespart und dem ist halt so schlupp, weg ist er. Ja.
Aber wie gesagt, eine vollkommen legitime Entscheidung. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt wenig Kritik. Ich kann nur rundum sagen, ich war sehr, sehr happy mit dem Wiedersehen. Ich würde ihn nicht mehr ganz so hoch hängen in meiner persönlichen Gunst, glaube ich, wie Anno Dings.
Ja.
Dafür habe ich ihn, glaube ich, zu häufig geguckt. Dafür bin ich jetzt auch mittlerweile einfach ein bisschen zu alt und zynisch, um noch so komplett
abgeklärt, wir nennen das abgeklärt.
Abgeklärt, auf also mit Kinder- oder Teenie-Augen auf so einen familienfreundlichen Horror zu gucken. Ja. Aber das ist schon echt gut. Also ich muss sagen, es gibt immer noch so zwei, drei Momente, wenn die auf diesen Pickup da springen und Kevin Bacon einfach einem der Graboiden oder den quasi Zungen-Mini-Fortsetzung hier der Graboiden oder quasi so einen Kinnhaken verpasst.
Ja.
Ich muss sagen, das ist immer noch so ein Moment, wo das Kind immer dann aufschreit, yeah.
Ja, das ist ziemlich cool. Das ist gibt's ja. Sowieso, ich finde ja die Kleinen irgendwie ab und an deutlich fieser als die Großen.
Ja, na, man hat schon so ein bisschen Mitgefühl. Wie mit den Würmern, ehrlich gesagt, auch in Dune. Also, weil ich meine, du hast ja recht, die sind unattraktiv und blind und die können nicht wirklich was. Also klar sind die groß und gefräßig, und aber es sind eben auch Würmer.
Ja.
Ja. Das ist kein leichtes Leben.
Nee, total. Es ist nicht leicht, ein Wurm zu sein. Genau, ich fand sehr unangenehm aber auch nochmal die Szene, die will ich nicht unerwähnt lassen, wenn der eben dann damit, also wenn Val, also Kevin Bacon, im Prinzip so ein bisschen Stierkampf mit ihm spielt und zur Seite springt und eben der Wurm da irgendwie durch die, ach nee, gar nicht wahr, da fällt er ja die Klippe runter, das meinte ich gar nicht, aber das ist auch unangenehm, wenn er da unten zerplatzt. Ich meinte tatsächlich, wenn er da eben, also wenn die beiden in den Kanal hüpfen, genau, und der Wurm praktisch durch die Beton bricht und dann eben, naja, eben auch nicht mehr so richtig lecker aussieht, das ist eklig. So, wollte ich dazu gar nicht sagen.
Der Wurmsblätter ist auch eklig tatsächlich.
Wurmsblätter, das ist auch ein ziemlich cooles Wort.
Der Film vertieft das ja nicht, aber er ist ja natürlich schon, also Kopfkino-mäßig bietet der ja schon einiges, ne? Wenn sie finden ja keine Kadaver, aber sie finden eben diese Helme von den Bauarbeitern, von den Straßenarbeitern, und die sind ja mit irgendwas gefüllt. Jetzt können wir davon ausgehen, dass es irgendwie Wurmteilchen sind, aber wahrscheinlich ist es Gehirnmasse, ne?
Ja. Das ganze Gehirn weggelutscht.
Ja, das ist dann auch, also wenn man will, da kann man Dinge sehen, die man nicht sehen muss. Also damals dachte ich immer, das sei Wurmgekröse, einfach weil die vielleicht doch gekämpft haben. Mhm. Aber eher unwahrscheinlich, muss man sagen.
Ja,
wahrscheinlich
das ist Menschengekröse, genau.
Ja,
oder Bauarbeitergekröse vielleicht.
Nee, gutes Ding. Ich habe nur, wie gesagt, das erste Sequel noch in wacher Erinnerung, das dritte auch noch gesehen. Ich weiß nicht, ob in Teilen oder ganz, wenn dann aber nur einmal, und es ist ewig her. Im zweiten, der zweite ist noch relativ hochwertig produziert. Fred Ward spielt da eben auch noch mit.
Ja.
Da kriegen dann eben auch noch, gibt es dann quasi so Spin-Offs von den Würmern. Wie nennt man das irgendwie? Eine
Offspring?
Also ein Offspring, genau, eine evolutionäre Weiterbildung, eine Weiterentwicklung und nämlich auch so Wurmwesen, die dann eben auf Beinen rumlaufen. Und ehrlich gesagt, ja, das sieht auch gar nicht so schlecht aus, ist auch ehrlich gesagt ganz gut getrickst, und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass darüber zum Beispiel damals auch in der Movistar und dergleichen berichtet wurde, weil es einfach ausnahmsweise mal ein großbudgetierter Direct-to-Video-Film war, also der lief auch nie im Kino, auch nicht hierzulande, aber war eben schon relativ aufwendig produziert. Und deswegen auch einhergeht mit entsprechender Berichterstattung. Ich fand ihn auch damals ganz okay, wobei man eben auch schon sagen muss, das ist also schon irgendwie quasi so vom grundsätzlichen Konzept gleich loszulassen, schon im ersten Sequel ist sicherer Todesstoß für fast jede Filmreihe.
Ja, dafür haben sie aber relativ lange durchgehalten.
Ja, genau, jetzt, ne? Aber haben sie, und vielleicht sind sie sogar gut, aber ich habe das Interesse relativ schnell verloren, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Ja.
Weil ich glaube, im dritten konnten sie dann fliegen und
Also. Ich sehe den Punkt. Ich habe definitiv keinen der Fortsetzungen gesehen. Keine der Fortsetzungen. Ja. Und habe es auch nicht drauf angelegt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wie ist es denn mit den Fortsetzungen bei Alina Fox? Ich meine, bauen die aufeinander auf oder kann man da jederzeit einsteigen und einfach sagen, ich unterstütze jetzt mal den Daniel mit, weiß ich nicht, Band 6?
Aha, das geht natürlich ganz hervorragend. Ich finde es ja immer schöner, wenn man tatsächlich vorne anfängt, und das kann man ja, indem man den Sammelband sich nimmt. Das ist dann alles in chronologischer Reihenfolge. Aber ich gebe mir ja schon immer Mühe, dass meine Comics auch einzeln gelesen werden können, mit ein oder zwei Ausnahmen, wo es dann eben auch mal Fortsetzungsgeschichten gibt. Davon kann man sich natürlich auch überzeugen, indem man auf alinafox.de geht und da den Shop besucht. Und wenn man dort dann eben zum Beispiel Heft 6 kauft oder Heft 7 oder so, oder halt den Sammelband oder die CDs, dann kann man sich davon überzeugen, ob das halt alleine funktioniert oder ob man so angefixt ist, dass man alle anderen Sachen auch noch haben will. Da bin ich natürlich jederzeit bereit, die Sachen dann auch noch loszuschicken und noch meinen Namen raufzuschreiben und noch eine Zeichnung dazu zu
bekommen. Sehr, sehr schön. Ich habe mich bei der Gelegenheit gefragt, ob ich empfehlen würde, Menschen bei Bahnhofskino bei Episode 1 anzufangen. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob man das sollte. Ich meine, es ist natürlich, es hat einen Kuriositätenwert, aber es ist auch akustisch herausfordernd.
Ja.
Und deswegen verstecken wir eben auch die alle Episoden der ersten 5 Jahre hinter einer Paywall, die man öffnen kann für sich und ich würde gerade sagen für andere, aber eigentlich nur für sich, indem man uns bei Patreon unterstützt. Aber es gibt eben noch mehr. Es gibt auch regelmäßig Bonusfolgen. Es gibt einen Zugang zu unserem Discord-Server und vieles mehr. Und jede Bahnhofskino-Folge eine Woche vorab. Und unser ewiges Wohlwollen und Dank für 2 bzw. 4 Euro im Monat. Und darüber freuen wir uns sehr.
Genau.
Und man kann auch ein Buch kaufen, unter anderem noch von mir. Eines derjenigen, welches heißt Trauma TV. Und da wird auch The Gate aus dem Jahr 1987 besprochen. Einer meiner Lieblingstraumafilme, muss ich sagen.
Sehr cool.
Und über dessen Sequel sprechen wir jetzt. Ich erwähne es auch deswegen nochmal ausdrücklich, weil tatsächlich unser Gespräch über The Gate vor ein paar Jahren, ich möchte nicht sagen, die Initialzündung war aber auf jeden Fall nochmal so ein Hauruck-Moment für mich, um zu sagen, ja, fuck, ich schreibe jetzt dieses Buch.
Ja, cool.
Weil ich möchte irgendwie einen Anlass finden, mal noch ein paar Worte über The Gate zu verlieren von Tibor Takash, den ich extrem doll liebe. Mhm. Und diese Liebe zu dem Film ist auch der Grund, warum ich das Sequel ewig lange vermieden habe, weil ich dachte, ich möchte es mir nicht ruinieren lassen durch ein mittelmäßiges Sequel.
Ja.
Und dann sah ich dort IMDb-Rating 4,6.
Ui.
Und Menschen, die da schrieben, ja, kannst du gucken, musst du aber nicht. Und dachte, nee, ich möchte nicht, dass so ein erklärter Lieblingsfilm meinerseits besudelt wird.
Ja, verstehe.
Und jetzt haben wir ihn geguckt.
Und ist es besudelt worden?
Nein, überhaupt nicht. Ich fand ihn total gut. Ich fand ihn richtig gut. Also,
das freut mich. Das finde ich gut.
Nicht ansatzweise so gut wie der erste, finde
ich. Nein, aber ich glaube, dafür ist glaube ich, auch einfach zu wenig vom Gate selber drin und von den, von den kleinen Minions halt. Ne?
Wenig
aber,
Geld, ja. Wenig Geld.
Nun, man kann ja nicht alles haben, aber das, was man kriegt, also mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen.
Hm.
Also ich glaube vor allem, als ich irgendwann Pamela Adlon erkannte, die ja für mich ehrlicherweise seit Californication ewig irgendwie Cokie Smurf sein wird, der Koks-Schlumpf.
Ja.
die war großartig, auch hier.
Genau. Tatsächlich, veritable TV-Star, muss man sagen. Californication hattest du erwähnt, King of the Hill hatte sie in der Hauptrolle, Louis war sie Co-Autorin, Co-Produzentin, hat auch eine Nebenrolle gespielt, viel mit Philipp Louis C.K. gemacht, vor eben dessen Fall from Grace.
Ja, ja.
Super gut. Und hier ist sie auch total cute, muss ich sagen.
Ja, ja. Sie passt da richtig gut rein in die Rolle, in den Film. Ja. Alles schön. Mhm.
Ansonsten natürlich in der Hauptrolle rückkehrt aus dem ersten Teil Louis Tripp oder Louis Tripp?
Ich glaube Louis, ja.
Ich weiß es nicht. Man hört seinen Namen in Interviews und sonst wo so selten, weil er hat ja auch eigentlich, genau wie Finn Carter in Tremors, keine nennenswerte Karriere mehr danach gehabt.
Korrekt, ja.
Keine Lust? Keine Zeit.
Ich glaube, er ist, also so hatte ich hatte mich damit auch ein ganz kleines bisschen auseinandergesetzt, er scheint Musikproduzent zu sein.
Mhm.
Er hatte nämlich, also er macht so irgendwie so, also zumindest das, was ich gesehen habe, war so Death Metal Krams. Mhm. Und er hatte einen kleinen Auftritt als okkulter Beschwörer in einem Video zu einem Lied, das er produziert hat vor ein paar Jahren. Was halt so, was eben auch von der auf der IMDb, da wird er eben auch als Terry gelistet in diesem Video, also als ob das im Prinzip so eine Art Mini-Fortsetzung wäre. Mhm. Das Ding geht 4 Minuten, ist auf YouTube, man muss es sich nicht angucken, so geil ist es nicht. Aber wenn man wissen will, wie Louis Tripp halt irgendwie 30 Jahre später aussieht, dann hat man da die einzigartige Gelegenheit.
The Gate, also der erste Gate, ist notorisch schwer nachzuerzählen, weil die Handlung eher wirr ist und eher so nach dem Du musst dabei gewesen Vibe funktioniert, nach dem Credo. Ja. Und bei The Gate 2 ist das nicht anders, deswegen bin ich umso gespannter darauf, was eben Yankee Doodle bei der OFDB geschrieben hat.
Oh ja.
Der hier die Handlung nacherzählt. Mhm. Mit Terry, mittlerweile 15, kehrt zurück in das Haus seines Freundes, dem früheren Schauplatz fürchterliche Kämpfe mit den Dämonen der Hölle. Mit komplizierten Apparaturen und ausgefeilter Technik beschwört Terry nun die Mächte des Bösen, um ihrer Herr zu werden. Doch seine Experimente werden von drei ungläubigen Teenagern gestört, dem Mädchenschwarm John, seiner schnuckeligen Freundin Liz und dem Skinhead Mo. Mhm. Sie alle glauben ihren Augen nicht zu trauen, als Terry eine wahrhaftige, lebendige Gestalt entstehen lässt. Ein Gremlin der Hölle. Das kleine Monster scheint die Fantasie der Jugendlichen anfangs zu beflügeln, doch rasch kehren sich Erstaunen und Begeisterung in abgrundtiefe Angst. Um das Allerschlimmste zu verhindern, muss das Übel zurück zur Hölle gesandt werden und das Gate geschlossen werden. Ein Vorhaben, das zum absoluten Albtraum wird. Punkt, Punkt, Punkt.
Das ist so hübsch geschrieben, tatsächlich.
Ja, total. Autor wiederum ist hier Michael Nankin. Der war mir auch ein Begriff, ich weiß nicht, ob ich es beim ersten Gate erwähnt habe, weil er sehr, sehr auch stark kreativ daran beteiligt war, an dem Battlestar Galactica Reboot, da viel gemacht hat. Ich glaube auch als Regisseur und Co-Produzent und ich glaube auch überhaupt im TV-Bereich eine relativ gute Karriere mittlerweile hat als Regisseur und Autor und Produzent.
Okay.
Und ansonsten muss man ja sagen, guckt man hier auf Cast and Crew und denkt sich jetzt nicht unbedingt so, oh wow, die ja, nee. Und der und das ist schon.
Also wirklich mit Ausnahme von Pamela Adlon, aber auch eher so im Nachgang.
Jetzt haben wir beide schon gespoilert, wie es uns gefallen hat.
Ja.
Was hat es besonders gut gefallen?
Gute Frage, ja.
Vieles, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber nicht alles, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Der Film verliert für mich so zum Ende und zum Ende hin besonders, weil das finde ich durchwachsen und merkwürdig, aber nicht merkwürdig gut, sondern eben einfach nur merkwürdig irritieren, wie auch immer.
Ja.
Ein bisschen zu Beginn fühle ich mich sehr, sehr aufgehoben, weil ich mag dieses familiäre Setting. Ich mag eben, dass wir Terry wiedersehen und seinen Vater. Ich mag auch die ganze Dynamik, die beiden haben. Mhm. Ich mag natürlich, dass das Monsterchen da relativ früh am Anfang darauf auftaucht. Ich bedauere natürlich, dass es nicht mehr davon gibt.
Ja.
Aber eben für die visuellen Tricks und auch für die praktischen Special Effects hat man sich eben auch wieder auf dasselbe Konzept verständigt wie beim ersten Mal. So ein Mix aus optischen Tricks und Stop-Motion-Technik und eben Menschen im Kostüm, Forced Perspectives, ne? Und also das sieht alles tipptopp aus und ich fühle mich komplett zurückgeworfen ins Jahr 87 und den ersten Film. Und dann geht der Film eben so seine eigenen Wege.
Ja.
Verliert mich so ein bisschen, zumindest mit seiner Story, wobei ich das alles immer noch sehr, sehr unterhaltsam finde.
Das geht mir ehrlicherweise sehr ähnlich. Also ich war auch im höchsten Maße begeistert von den Dingen, die sich einfallen lassen, um eben auf überzeugende Art und Weise die menschlichen Figuren mit dem kleinen Höllenwesen halt agieren zu lassen. Das ist wirklich, also da gibt es einfach nichts dran rumzumeckern. Da haben sich wirklich viel Mühe gegeben, also vor allem den Schauspieler im Kostüm halt in ein überdimensioniertes Setting zu packen. Was dann aber auch richtig gut funktioniert. Also die Proportionen, die stimmen halt einfach.
Ja.
Die sind so durchgängig überzeugend. Und das finde ich halt echt cool. Ja? Also dass man halt nicht das Gefühl hat, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, war uns jetzt zu blöd, halt so einen so großen Stuhl zu machen. Also bauen wir halt jetzt nur ein Tischbein und oder so und dann muss das reichen. Nee, also es funktioniert halt richtig, richtig gut und sieht vielleicht auch teurer aus, als es war. Ich weiß es nicht so genau.
Es sieht richtig gut aus. Ich glaube, man spricht ja hier von Compositing bei diesen visuellen Tricks, ne? Wenn, glaube ich, einfach so ein quasi visueller Trick reinprojiziert wird in ein Filmbild und wenn zum Beispiel Terry nach dem Monsterchen greift, was auf dem Boden rumläuft. Ja. Und das funktioniert, möchte ich auch sagen, in 9 von 10 Fällen sehr überzeugend.
Absolut.
Und natürlich diese ganzen Riesensets sowieso. Also ich muss sagen, wenn das Monster da auf seiner Schaukel sitzt, dann Vogelkäfig.
Oh, das ist süß, ja.
Ich musste so
das
lachen.
Das ist so niedlich, wenn der da so mit dir schwingt. Ja. Putzig, ja. Ja, ja, ja. Ja, was will man auch als Dämon machen, wenn man im Vogelkäfig gefangen ist und einem langweilig wird? Ja, naja.
Das ist eben auch so, also es referenziert den ersten Teil so in angenehmer Art und Weise, dass man eben nicht sagt, größer, schneller, weiter und eben noch mehr, sondern wirklich sagt, es ist eine Entscheidung, mit der ich nicht jetzt in letzter Konsequenz happy bin, weil ich mir denke, ja, es hätte für mich dann doch noch so ein bisschen mehr eskalieren dürfen in eine andere Richtung, weil halt so mehr Monsterchen. Aber ich finde es eben auch gut zu sagen, nee, das mehr Monsterchen hatten wir schon im ersten Teil. Jetzt ist es einfach mal so eines nehmen und dem einfach ein bisschen mehr Zeit schenken.
Ja.
Und das finde ich schon ganz cool. Und also, es geht auch richtig mit. Also wenn sich das da die Kugel rauspult aus dem Körper.
Ja. Also ich habe sowieso das Gefühl, dass ihnen halt hier, sagen wir mal, vielleicht so etwas Ähnliches wie eine kohärente Handlung noch ein Ticken wichtiger war.
Ja.
Also ich, okay. Es ist ein Eindruck. Also ich habe so das Gefühl, dass es halt, sagen wir mal, eher so dieses Wish-Fulfillment oder Bedenke, was du dir wünschst, könnte in Erfüllung gehen, Ding, halt einfach noch viel mehr, also es ist halt einfach, ich glaube, das war der wichtige Punkt für sie beim Dreh. Und nicht so sehr eben, sagen wir mal, der Monster-Horror und die Dämonologie dahinter und so. Das kann man mögen, muss man nicht, glaube ich. Ich fand das tatsächlich ganz cool. Ich meine, wie immer wenn man in solche Bereiche geht, habe ich immer das Gefühl, das ist halt einfach eine sehr langgezogene Twilight Zone-Folge.
Sicher.
Aber ich finde es nicht schlimm, weil sie halt in den drei Akten, die sie hier aufbauen, sagen wir mal, genug Zeit für die Dinge lassen, die einem, oder die mir zumindest beim Gucken dann, zumindest für den jeweiligen Akt dann auch ganz wichtig sind. Ne? Also wenn man sagt, okay, der erste Akt ist halt wirklich so die Beschwörung, dieser Technologiekram, die Reminiszenzen an den ersten Film und all das. Und das funktioniert. Ne? Das ist auch durchaus, sagen wir mal, fantastisch gruselig, so, mit leichten Anführungszeichen beim gruselig. Der zweite Abschnitt, der zweite Akt ist halt vor allem dieses, wir erfüllen uns unsere Wünsche und die werden halt alle buchstäblich zu Scheiße. Was ich für sich genommen sehr cool finde.
Ja, tatsächlich.
Also,
ja.
Wenn man einfach nur diesen Abschnitt nimmt und sagt irgendwie, was ich keine Ahnung, wir nehmen halt diesen zweiten Akt und packen ihn halt, sag ja, Twilight Zone, Outer Limits.
Das ist wirklich so, Twilight Zone durch und durch, absolut.
So, ja. Ne? Und dann sage ich halt, okay, nee, wir haben eine kurze Prämisse, haben halt dann hier den Fokus drauf und dann haben wir irgendwie eine Pointe, ne? So seltsam, aber so steht es geschrieben, Pointe. Und dafür war ich da, das fand ich ziemlich cool. Dieser Abschnitt hat mir gefallen, für das, was er ist. Nicht so sehr natürlich im Zusammenhang mit dem ersten Abschnitt des Films und nicht so sehr im Zusammenhang mit dem ersten Film. Aber nur für sich genommen fand ich das alles sehr gut, weil die Figuren funktionieren gut. Dieses Problem, was halt gerade hier John halt antreibt, dass eben Liz eben mit dem Nerd halt rumhängt. Also John erinnerte mich auch, sind wir schon wieder bei Twin Peaks, oder ich bin schon wieder bei Twin Peaks, er erinnerte mich halt sehr an hier Bobby Briggs aus Twin Peaks.
Natürlich.
Was ja auch etwa die gleiche Zeit war. Und
ja,
so.
Ja, ja.
Aber da eben praktisch so diesen Versuch zu starten, ihn eben nicht nur einfach als Rocker-Bully zu etablieren, sondern eben auch zu zeigen, dass er hat da ja ein ernstzunehmendes Interesse an Liz, weiß bloß offenkundig nicht so genau, wie er damit umgeht und verhält sich halt wie ein Arsch. Und auch Mo, also der ist eben auch, er lacht halt blöde und so, aber er ist jetzt nicht grundlegend unsympathisch. Ja, er ist halt irgendwie... Ja, ist halt einfach nicht der Allerschlauste und hat eben vielleicht einfach nicht so mal so die beste Startmöglichkeit mit dem Loch im Herzen und so und trifft halt schlechte Entscheidungen und hängt mit den falschen Leuten rum. Und so, aber eben ihnen dabei zuzugucken, wie sie sich dann eben ihre, sagen wir mal, vielleicht auch eher blödsinnigen Wünsche erfüllen, nur um dann zu sehen, wie das halt wirklich eben nach, also grandios nach hinten losgeht, und das ist schon fast tragisch, wenn sich eben John da wie in dieses Schlabbermonster verwandelt und eben Mo da irgendwie, das ist auch ein cooler Effekt, wie er eben das Bündel Geld irgendwie rausholt und dem, mit dem was auf den Tisch wirft, eben wirklich direkt zum Haufen Kacke wird.
Ja.
Schön gemacht und all das. Also es ist, ich kann das alles so schön nachvollziehen und mitfühlen mit diesen Figuren und auch eben wie sich halt Liz und Terry halt da so wie annähern und all das und wie sie sich gegenseitig ihre Geschichten erzählen und so. Nochmal, ich habe überhaupt nichts gegen diesen Mittelteil einzuwenden, weil ich finde ihn für sich selbst genommen sehr gut gemacht, sehr gut gespielt, sehr gut geschrieben und eben für mich auch sehr gut nachvollziehbar. Ich verstehe aber durchaus, dass der Film eben, sagen wir mal, einen thematischen Bruch versucht zu jonglieren zwischen dem sagen wir mal diesem übernatürlich okkulten am Anfang und der Legacy quasi des ersten Films. Und da bin ich mir eben auch sehr unsicher, ob ihm das halt wirklich gelingt oder ob ich auch will, dass es ihm gelingt. Also es ist eine echt schwere Entscheidung für mich. Aber ich glaube, ich nehme sie leichter hin als du.
Ich habe es nicht schwer daran zu tragen, ehrlich gesagt. Ich habe ja nur gesagt, das funktioniert für mich relativ schlechter oder ist relativ weniger gelungen für mich nach meinem Dafürhalten als so die ersten zwei Drittel, die ich ganz cool fand, ohne da wirklich nennenswerte Kritikpunkte äußern zu können. Es ist, glaube ich, gar nicht so organisch, wie es sich anfühlt für mich, einfach weil das Setting und die Tonalität und die Figuren relativ geradlinig sind, durch ihnen folgen kann. So auf so einer rein Erzählerin, auf so einer reinen Plot-Ebene ergibt das, glaube ich, alles herzlich wenig Sinn. Und trotzdem stelle ich niemals in Frage das, was da passiert. Ich kann es auch nicht auf jeden der von dir genannten Punkte eingehen, aber ich finde sie alle sehr, sehr zutreffend, weil ich glaube, ich habe sehr, sehr ähnlich empfunden. Ich denke auch, das hätte ein völlig anderer Film sein können oder eine Folge einer TV-Serie, die benannte Twilight Zone, wenn man es denn gewollt hätte. Aber der Film hat eben auch noch quasi einer Pflicht nachzukommen, nämlich ein Sequel zu einem ersten Teil zu sein, der eben das eben bereits bestimmtes Regelwerk etabliert hat, bestimmte Figuren und Monsterchen und dass eben bestimmte Sachen auch passieren müssen vielleicht und vielleicht auch, um irgendwie auf 90 Minuten zu kommen.
Ja.
Da gibt es da Sachen, die sich schon ein bisschen so nach Füllmaterial anfühlen, was man nicht hätte machen müssen, dieser ganze Nebenhandlungsstrang mit dem Vater und das beruflichen Problem. Dann hängt er an der Flasche und will irgendwie Gepäckabfertiger werden und dann eben doch wieder Pilot. Die Traumsequenzen, diese ganze Episode hier mit ihm beim Nachsitzen, mit Louis beim Nachsitzen.
Ja.
Die Love Story natürlich, Mo und John beim Kiffen, überhaupt dieses ganze Thema, dass sie eben Drogen konsumieren. Ich weiß nicht, also hätte man alles rausstreichen können, wäre der Film aber eben nur 60 Minuten lang gewesen und wahrscheinlich auch ein bisschen weniger unterhaltsam. Ich habe auch auf all diese Szenen geguckt und mich auch schon beim Gucken gefragt, ist das jetzt wirklich so gewinnbringend am Ende? Ist es jetzt irgendwie zwingend für das Gelingen dieses Films? Und ich muss jetzt auch rückblickend sagen, nö, nicht unbedingt. Aber ich hatte an allem sehr, sehr viel Spaß.
Ja.
Und natürlich vor allem an dieser ganzen Kernhandlung, eine der beiden maßgeblichen Handlungsstränge, nämlich dieses Geld verwandelt sich zu Scheiße oder Wohlstand zu Scheiße, entspricht auch so ein bisschen meiner politischen Haltung.
Ja, total.
hatte ich auch sehr viel Spaß, inklusive damit, wie die Figuren eben damit umgehen. Ich fand zum Beispiel, ich muss sagen, einer der größten Lacher neben dem Monsterchen auf der Vogelschaukel war als Mo dann Escargot bestellt.
Ja.
Und ich dachte, haha, okay, der alte Gag, jetzt kommen dann gleich die Schnecken und dann da.
Ja.
Aber er weiß eben, was er da bestellt. Das fand ich so lustig, weil er meinte, hier, Garçon, Escargot. Und dann irgendwie zu John sagt, hier, Schnecken, weißt du?
Ja, das fand ich cool, ja. Ist mir auch aufgefallen. Und sie essen relativ viele davon, haben damit ja schon nicht wenig Probleme, ja.
Du als
die
jemand,
ja lecker, die Viecher, also von daher.
Ich wollte gerade sagen, als jemand, der in Franken aufgewachsen ist, wo das irgendwie quasi so zur gutbürgerlichen Küche gehört, das ist jetzt weniger erschreckend, als ich glaube für einige andere
Menschen. Ich glaube auch, ja. Nee, sowieso. Aber auch da, die Kritikpunkte, die du da ansprichst, ich kann auch denen gar nicht wirklich was dagegen halten, weil ich glaube, das stimmt schon. Das ist, ich glaube, diese Entscheidung, was für einen Film machen wir hier, das mag ihn vielleicht ein bisschen.
Es sind viele Filme, ne?
Ja. Vor allem, wenn wir dann eben dann ganz ans Ende rücken und dann auf einmal eben in so einem. Also auch schon in dieser einen Szene, wenn sie eben tatsächlich bei der Beschwörung sind und auf einmal da auf diesem Berg stehen, oder diesem Hügelchen vielmehr, da muss ich ja so ein bisschen an Phantasm denken.
Ja.
So auf einmal sind wir in so einem, also schon fast so einem gerade kosmischen Horrorfilm.
Ja.
Oder Lovecraft, so alte Horrorgötter, die da irgendwie wieder raus wollen und sowas. Und ich weiß nicht. Ich kann mich nur wiederholen. Ich glaube, alles ist für sich selbst genommen völlig in Ordnung. Das Zusammenspiel ist manchmal nicht ganz nachvollziehbar oder gelungen oder so clever, wie sie es vielleicht haben wollten.
Jetzt sind ja sowohl auch da wieder ein inhaltlicher Brückenschlag, nicht nur bei der Figurenzeichnung und Monsterchen, die aus dem Boden kommen, sondern eben auch, glaube ich, bei so der Zielgruppe auch. The Gate 2 ist nach allem, was ich weiß, jugendfreier Horror. Auch mit einer Altersfreigabe für Teenager in den USA in die Kinos gekommen. Und ich glaube, ihm gelingt das so ein bisschen, also Horror für ein jüngeres Publikum zu sein, ein bisschen weniger gut als Tremors, weil er eben dann doch noch zu sehr liebäugelt, so mit Dingen, die ich glaube eher ein erwachsenes Publikum ansprechen. Das, was du gerade erwähnt hast, ne? Diese ganzen Lovecraftschen Motive, dieser kosmische Horror, sehr gut benannt als solcher. Weil genauso fühlt sich es eben an, nach etwas Größerem, nach einer großen Mythologie, einer größeren Geschichte, die es da zu erzählen gibt, klar, die eben auch verweist auf ihre literarischen Ursprünge, die hier aber nie vertieft werden in diesem Film, weil der Film so sehr daran interessiert ist, die nächste Kuriosität zu zeigen, die nächste Szene eskalieren zu lassen.
Ja.
Auch dieser Körperhorror Aspekt da mit John, der eben gebissen wird und dann eben, dass ein Körper so zerfällt. Auch das ist so ein Moment, wo ich dachte so, das ist, also der Film ist ja relativ leichtfüßig über weite Strecken, aber dann wird er doch dann regelrecht unangenehm in solchen Momenten.
Richtig, ja.
Und ich habe persönlich nichts dagegen, aber ich dachte auch, ich weiß nicht, also wenn es eine gemutmaßte Zielgruppe ist, gibt für den Film und die vielleicht gerade whatever, Gremlins 2 gucken möchte, dann hast du die wahrscheinlich in dem Moment damit so ein bisschen verloren.
Ja,
und nee, du sagst jetzt, holen wir den Cronenberg oder den Hammond raus oder den Gordon.
Genau, Gordon. Nicht zuletzt aber auch, weil die Figuren eben auch immer noch sympathisch bleiben. Mhm. Ne? Also selbst wenn sie halt, sagen wir mal, was ich kann, wenn Terry halt ein Problem mit John und Mo hat, was ja auf der Hand liegt, erfahren wir aber von Terry und, von John und Mo, aber auch genug, als dass wir sagen können, ach Mensch, der Arme, wenn er dann eben da zum Pustelmonster wird. Also es ist hier, keine Ahnung, es ist halt nicht wie Emil aus Robocop, weißt du, wo man sagt, wie könnte keinem Sympathischeren passieren, weißt du, und so, also es ist die, ich bin mir auch etwas unsicher, ob der Film tatsächlich da diese Brückenschläge so im Auge behält, um sie eben überzeugend tatsächlich dann auch umzusetzen. Ich finde, alles, was er macht, macht er gut, na, aber ich glaube, er ist sich selbst sehr uneinig, was er eigentlich machen will.
Ja. Die Frage ist eben, ist das ein Bug oder ein Feature für mich in diesem Moment?
Ja,
gute Frage. Weil ich hatte Spaß daran. Mhm. Ich denke jetzt an Menschen, die es vielleicht auch einfach gar nicht gibt, die weniger Spaß daran haben könnten. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt keinen ernsthaften Kritikpunkt daran, außer so ein bisschen diesem Deus Ex Machina Ende, bei dem ich denke, ja, okay, jetzt fällt es euch dann doch in den Rücken, dass ihr wahrscheinlich auf den vorherigen 95 der 100 Drehbuch seid, euch keine Gedanken darüber gemacht habt, wie ihr diese Geschichte beenden wollt.
Ja.
Aber bis dahin bin ich hier komplett fein damit. Ich finde es ein bisschen viel, weil es auch so die Intimität des Settings, das wir eben zu Beginn haben, und auch die Intimität des ersten Teils, das eben ab komplett in diesem Familienhaus dort, in diesem Eigenheim da spielt.
Und Garten.
Verlässt und Garten natürlich, genau. Und da kommen ja die Monsterchen aus dem Loch. Aber es ist gut. Es ist alles immer noch so in einem Rahmen, den ich begreifen kann, den ich nachvollziehen kann. Da ist dieses Highschool-Setting, da sind eben die zwei Rüpel, die dann ins Edelrestaurant gehen und dort Randale machen und so. Das kenne ich alles. Aber dann gegen Ende ist das eben einfach so. Es wird mir alles so ein bisschen zu viel und ich glaube, es wird auch, wie du es auch gerade sehr, sehr richtig formuliert hast, ich glaube auch den Filmschaffern, ich glaube auch Nankin und Takashi so ein bisschen zu viel und man sieht es eben auch dem Ende an.
Ja.
Sie konnten, die kamen da einfach nicht mehr raus.
Richtig, aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, kriegen sie nochmal so den Dreh für mich, aber auch mehr so mehr auf so einer Charakterebene. Einfach die Tatsache, dass sie letztendlich alle überleben lassen.
Ja.
Inklusive dem Hamster.
Ja.
Fand ich hochsympathisch. Ich fand das
dafür einfach, muss man aber die Credits durchsetzen.
Natürlich, klar. Aber ich fand das einfach, wir sind aber auch so eine elenden Abspanngucker. Oh, nee, das sind die anderen. Sorry. Ich fand das einfach so nett. Ich fand das einfach wirklich, wirklich nett, dass sie gesagt haben, so jetzt haben wir halt den ganzen Kram da halt euch geboten, das ganze Schlabberzeug, die Bösen wurden besiegt, es gab eben auch ein paar Tode und Monster und Zeug und sowas, aber am Ende dürfen sie alle mehr oder weniger was draus gelernt haben und halt aus demselben Sarg kommen, als wäre da irgendwie quasi das neue Tor. Ich fand das einfach echt cool, dachte mir, nö, schön, danke, finde ich so ein Ende, mit dem ich halt auch so überhaupt nicht gerechnet habe, aber es ist sehr versöhnlich einfach.
Ich habe mich auch mittlerweile damit angefreundet, jetzt so im Rückblick. Ich glaube, in dem Moment, als ich es dann sah vor mir auf dem Bildschirm, auf dem Fernsehbildschirm, dachte ich schon so, ach ja, wirklich? Weil es wirkte, ich tat mich in dem Moment so ein bisschen schwer damit, aus dieser Schwermut, aus dieser Tragik rauszukommen in diesen leichtfüßigen Moment, weil es wird ja auch vorher schon thematisiert, dass eben Terrys Mutter gestorben ist, dass der Vater ein ernstzunehmendes Alkoholproblem hat, dann eben auch berufliche Schwierigkeiten, dass sie auch die ganze Beziehung zu seinem Sohn extrem leidet. Mhm. Und dann sah ich eben dieses Beerdigungsszenario und den Vater dort, der eben auch noch im Laufe des Films einen schweren Unfall hat und dabei fast stirbt.
Ja.
Dort sitzt er auf seinem Stühlchen mit dem Gehstock und dachte, ach du Scheiße, ist das furchtbar. Eigentlich hatte ich doch relativ viel Spaß die vergangenen 80 Minuten.
Ja.
Und jetzt endet dieser Film tatsächlich mit, alle sind tot.
Ja.
Und der Vater geht jetzt wahrscheinlich nach Hause und er hängt sich dort.
Ja, genau so, dachte ich auch.
Und ich kam, glaube ich, nicht raus aus dieser Schwermut, aus dieser Tragik des Moments, 30 Sekunden später der Sohn steigt aus dem Sarg und es hat so eine extrem lustige, befreiende Note auch und ich konnte nicht so schnell
umschalten. Ich verstehe.
Jetzt mittlerweile,
so im Nachgang,
glaube ich, geht es mir besser damit.
Also
und man merkt ja auch, der Film meint es nicht ganz ernst, also spätestens wenn der Hamster dann auch noch rauskriecht.
Ja, natürlich. Auch das finde ich ja ziemlich cool, dass er es eben nicht ernst meint. Ich dachte nur so bei mir, und da kommt dann wieder so der Nitpicker in mir durch, dachte bei mir, dauert das nicht eine ganze Weile bis, also erstens habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie kommen denn die eigentlich aus dieser Parallelwelt wieder zurück? Hm. Ne? Also das Letzte, was wir sehen, ist Liz, die halt irgendwie Terry im Arm hält und, ach nee, stimmt, siehst du, das habe ich, die sind ja auf einmal wieder in dem Haus von Glenn, ja, nee, stimmt, das streicht die. Genau, aber trotzdem, ich meine, normalerweise sind so eine Beerdigungen ja nicht am nächsten Tag, ne, also.
Nein.
Von daher, weiß ich nicht. Lag Terry irgendwie, keine Ahnung, 3 Wochen in der Kühlkammer und passend.
Ja.
Glücklicherweise, bevor der Sarg abgesenkt wurde, ist er dann wieder aufgewacht. Oder
die
so.
Wirken alle reichlich frisch, das stimmt schon.
Ja.
Aber gut, ich bin einfach nur dankbar tatsächlich. Ich hab nicht nennenswert irgendwas Kritisches zu sagen. Mhm. Ich glaube, der Film funktioniert für mich zu weiten Teilen, wenn ich nicht zu viel Gehirnschmalz investiere. Der erste noch ein bisschen besser, einfach weil einfach die Vibes und diese familiäre Intimität und dass er sich eben auf den engsten Familien- und Freundeskreis so reduziert, noch ein bisschen besser. Er fühlt sich einfach so ein bisschen eingelebter und vertrauter und ein bisschen auch wohlfühliger an dadurch. Und der zweite will schon ein bisschen mehr. Ich finde, er macht es auf eine gute Art und Weise, weil ich vorhin Gremlins 2 genamedropped habe. Ja. Das hätte man ja auch machen können.
Ja.
Zu sagen, man irgendwie quasi kehrt mal einiges um oder lässt etwas in eine Richtung eskalieren, die vielleicht auch stark selbstreferenziell und selbstironisch ist und vielleicht auch so ein bisschen das Genre noch mal betrachtet und bewertet und kommentiert. Mhm. Hat man die eben nicht gemacht. Ich glaube schon als Sequel, wenn man denn eins macht zu The Gate, es funktioniert sehr gut.
Ja.
Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen verwundert darüber, dass der so ein negatives Kritiker-Echo nach sich gezogen hat und auch entsprechend schlechte IMDb-User-Ratings.
Ja, das fühle ich auch nicht ein.
Ich finde, selbst wenn man Kritikpunkte daran hat, muss man doch wenigstens sagen, er ist gut gemacht, er ist extrem kurzweilig und extrem gut getrickst, dafür, dass es eben eine Low-Budget-Produktion war.
Total, ja.
Und ich sah aber gerade, der Film wurde, glaube ich, schon 89 produziert oder Anfang 1990 und kam erst 92 in die Kinos. Es kann natürlich auch einfach sein, dass man ein bisschen so diesen Punkt verpasst hat, an dem man mit sowas noch im Kino landen konnte.
Möglich.
Weil 92 irgendwo so zwischen T2 und Jurassic Park haben wahrscheinlich die Leute vielleicht auch rein, was so Effektkino betrifft, schon andere Dinge erwartet. Und Gremlins 2 war jetzt auch kein Hit, um den ein drittes Mal zu benennen. Und Leute wollten gerade keinen Monster-Horror mit Puppen.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Alles gute Punkte, glaube ich. Ich finde auch, dass der Film eben mit anderthalb Beinen noch in den 80ern ist.
Ja, ich finde auch, es fühlt sich sehr, also 88 glaube ich eher als 92, ehrlich gesagt, bei dem Film.
Richtig, genau. Also, aber ja, ich verstehe auch den Hass nicht. Ich glaube auch tatsächlich, The Gate ist eigentlich ein Film, der kein Sequel gebraucht hätte. Aber wenn, dann ist das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, was anderes oder Neues zu machen und trotzdem irgendwie darauf zu basieren, ohne einfach den gleichen Film nochmal zu machen. Ich bin eigentlich ganz happy, dass es ihn so gibt, wie es ihn gibt. Hm. Ich bin auch ehrlicherweise noch ein bisschen happier, dass es keine Episode 3, 4, 5 gibt, die alle irgendwie, weiß ich nicht, auf Video rausgekommen sind.
Nee, Lewis Tripp hatte ja auch andere Sachen zu tun dann. Ja. Und Pamela Adlons Karriere ging ja steil nach oben, deswegen, ja. Die haben keine Zeit mehr. Wir haben jetzt auch keine Zeit mehr, wir müssen jetzt Feierabend machen. Wir wissen auch noch gar nicht, was wir als nächstes machen. Die nächste gemeinsame Folge von Daniel und mir wird eine Bonusfolge sein am 21. März.
Und die sind immer gut.
Die sind immer gut und lohnenswert und dafür sollte man uns auch gerne bei Patreon unterstützen. Aber was wir darin machen,
lasst euch überraschen.
Mal gucken.
Super, na dann vielen lieben Dank dir, vielen lieben Dank allen da draußen fürs Zuhören und fürs Unterstützen und
danke, danke, danke.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Wir werden uns bewaffnen, bilden Schutzwelle und halten Wache.
Kevin Bacon.
Vielleicht sogar im People Magazine.
Fred Ward.
People. National Geographic.
Im Land der Raketenwürmer.
Hätten wir diesen blöden Ort nicht einen verdammten Tag früher verlassen können.
Vorsicht, pass auf!